Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem Livestream von 9:30, deinem Podcast für eine neue linke Politik. Hi, Steve, du bist ganz überrascht, es geht schon los.
Hi, ja, super, hi.
Es ist live, das steht es da. Heute zu der Wundermittel Modern Monetary Theory, das wird alle unsere Geldprobleme lösen, deine, Steve, meine, dieses Staates und überhaupt ein umstrittenes und gleichzeitig aber auch sozusagen faszinierendes Thema, wie ich finde. Und wir haben den Experten oder einen der wenigen Experten in Deutschland bei uns, Maurice Höfgen. Hallo, Maurice.
Hi, freue mich, hier zu sein.
Genau, du bist also Ökonom, das kann man sich denken, wenn man über Wirtschaftsthemen spricht, aber du bist auch Betriebswirt, habe ich jetzt gerade gehört, das heißt, du kennst dich in der Makro- und in der Mikroökonomie aus.
Genau, ich habe damals mein BWL-Studium gemacht und bin dann sogar als Unternehmensberater gearbeitet und dann gemerkt, dass es ein Zero-Sum-Job ist, weil alles, was ich dem einen Firma wegnehme, nutzt nur der anderen, aber unterm Strich kommt nichts raus und dann bin ich zur VWL umgesattelt und bei der MMT gelandet.
Und arbeitest jetzt im Deutschen Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter und bist so fleißig, dass du auch ein Buch geschrieben hast, nämlich Mythos Geldknappheit. Und darum wird es auch gehen, weil ich glaube, genau, nicht so sehr uns gerade in der Corona-Krise so sehr beschäftigt, wie wird das Geld knapp, reicht das Geld noch, können wir Menschen bezahlen, Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld und so weiter. Das ist ja etwas, was jetzt einfach, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Menschen im Kopf ist und was einfach gerade sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Und die MMT, so kürzt man das ja ab, du wirst gleich ein bisschen genauer erklären, was das bedeutet, verspricht ja, dass man ja quasi das Geld drucken kann, dass es das gibt, dass Geld nicht das Problem sein muss. Und vielleicht als kurze Anekdote, heute ist auch der Bericht des Sachverständigenrates, der sogenannten Wirtschaftsweisen, rausgekommen. Was die alle damit zu tun haben, ob sie wirklich weise sind oder nicht, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber jedenfalls, das sind die sogenannten Wirtschaftsweisen. Und da war heute wieder sehr, sehr deutlich, dass jetzt, wo die Bundesregierung in der Corona-Krise sehr, sehr viele Schulden aufgenommen hat und auch sehr, sehr viele Not- und Programme finanziert hat, doch, dass es der Wirtschaft besser geht, als man dachte. Also es hat sich im Sommer wieder ein bisschen erholt. Und dass man aber bald wieder in eine Konsolidierungsphase übergehen soll. Also bald wieder aufpassen muss, wie regeln wir das mit den Schulden, nicht zu viel machen. Und eigentlich nur einer der Wirtschaftsweisen, der Achim Truger, so ein kleines Minderheitenvotum gegeben hat. Einer von den 6 ist das ja, glaube ich, ne? Oder 5?
5.
Und der hat als einziger gesagt, so dass man das nicht direkt wieder machen soll, weil man dann sofort wieder alles lahmlegt. Und diese Schuldenbremse ist, glaube ich, etwas, was so ein Riesenmythos ist in der deutschen Wirtschaftspolitik, überhaupt in der Politik, weil wir sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall Schulden machen. Was ist daran falsch? Was ist, wo liegt jetzt genau der Mythos da drin?
Ja, ich glaube, es kommt vor allem daher, dass Politiker vielleicht das Bedürfnis sehen, an unsere eigenen Erfahrungen zu appellieren. Und wir in unserem eigenen Haushaltsführung müssen halt nun mal irgendwoher Einkommen haben und dann Ausgaben zu bestreiten. Wir wollen irgendwie sparen für die Zukunft, für unsichere Zeiten. Also sparen wird als Tugend angesehen. Und das überträgt man dann scheinbar irgendwie auf den Staat. Das ist aber verheerend, weil der Staat muss genau entgegen dem handeln, wie private Akteure, wie wir handeln, wir als Privatpersonen, Unternehmen etc. Weil wenn eben der Privatsektor schwächelt, muss der Staat eingreifen, um sozusagen das ganze Schiff zu stabilisieren, sage ich mal. Und die Schuldenbremse ist deshalb schlecht, weil sie sozusagen dem Staat die Möglichkeit nimmt, das ganze Schiff zu stabilisieren. Und ein wesentlicher Punkt der MMT ist zum Beispiel, dass der Wohlstand einer Nation hängt davon ab, wie wir unsere Ressourcen, also allen vor allem unsere Arbeitskraft, aber zum Beispiel auch unsere natürlichen Ressourcen, unsere Technologie einsetzen. Und wenn Arbeitslosigkeit besteht, gibt es eigentlich keinen Grund, und gleichzeitig Arbeitsbedarf besteht, also sagen wir, wenn wir zu wenig Pfleger oder zu wenig Schulen, zu wenig Lehrer etc., gibt es eigentlich keinen Grund, die nicht anzustellen. Und die Schuldenbremse macht einfach ohne auf die realen Ressourcen zu gucken und auf die Auslastung der Wirtschaft, einen Cut und sagt quasi, du Staat, du musst jetzt funktionieren wie die schwäbische Hausfrau, sagt man. Genau, und das ist einfach fatal.
Also würdest du sagen, dass jetzt während der Corona-Krise, als diese beiden Nachtragshaushalte, als die tatsächlich gemacht wurden und mehrere Milliarden dann tatsächlich noch zum Beispiel für die Rettung von Unternehmen oder Solo-Selbstständigen oder so, war das dann in einem Moment, wo der Staat wieder handlungsfähig wurde aus deiner Sicht? War das richtig?
Handlungsfähig war er ganze Zeit. Also Olaf Scholz hatte ganze Zeit Staatsanleihen rausgeben können. Die werden nachgefragt wie warme Semmel. Und hätte ganze Zeit mehr Geld ausgeben können. Nur vorher hat er sich halt selber noch schlimmer eigentlich als die Schuldenbremse, die schwarze Null aufgebürdet. Die schwarze Null sagt quasi noch nicht mal, es gibt 0,35% Defizit, was der Staat machen kann, sondern es ist absolut Null, muss ein ausgeglichener Haushalt sein. Also das wurde, genau, diese Schuldenbremse wurden eben der Corona Zeit, in der Hochphase, als es dann brenzlig wurde, ausgesetzt, um eben Unternehmen, die dicht machen mussten, aus gesundheitspolitischen Gründen oder Infektionsschutzgründen, eben Hilfsmaßnahmen zu zahlen, etc. Und das war absolut sinnvoll und absolut richtig. Da wurde sogar zu wenig gemacht, würde ich behaupten. Also zum Beispiel die Veranstaltungsbranche, die hat seit 8 Monaten dicht. Da wird quasi viel zu wenig gemacht. Da werden falsche Kriterien angesetzt, die für die Hilfe gelten und so weiter und so fort. Und die Kriterien werden eben auch so streng gemacht, weil der Staat oder weil angenommen wird halt, der muss sein Geld irgendwie zusammenhalten und muss nicht zu viele Schulden machen. Genau, ist halt diese Einseitigkeit, wo man dann bei vergisst, dass eben die Ausgaben des Staates die Einkommen von genau diesen Leuten sind und Unternehmen, die jetzt unter Corona so leiden. Also es ist ja nicht, dass es irgendwie verpufft, sondern es ist das Einkommen von jemand anderem.
Das scheint also die zentrale Erkenntnis von MMT ist eigentlich, Geld ist nicht an sich ein Wertobjekt. Es ist nicht ein Wert an sich, es ermittelt nur Werte. Es ist so ein bisschen wie die Zahlen im Videospiel. Jetzt habe ich heute einen Highscore, aber ob es 2000, 2 Millionen ist, das ist eigentlich relativ, es ist nur ein Verhältnis, was damit ermittelt wird. Ich fand in deinem Buch, für mich war das Beispiel von den britischen Kolonien, also tatsächlich die Briten haben relativ früh die Sklaverei abgeschafft, aber haben das große Problem, die wollen bloß nicht selber arbeiten. Da waren auch zu wenige. Und was haben sie dann getan in den Kolonien? Die hatten die große Plantagen, die hatten diese Ländereien im Grunde gestohlen. Und dann, okay, dann bringt man Geld in Umlauf und da hat man zum Beispiel eine Hüttensteuer. Also jeder muss für seine Hütte eine Steuer zahlen an der Regierung. Und wie kannst du diese Steuer zahlen? Darfst du eigentlich nur mit dem britischen Pfund oder sonst in den Kolonien dann im Umlauf gebrachte Währung zahlen. Und du fängst von den Leuten, also jeder muss 10 Dingsbums, Pfund, was immer es ist, im Jahr zahlen. Und wie kommst du an dieses Geld? Indem du dann an den Plantagen arbeitest. Und mit diesem Geld wird dann das System vielleicht von Gerichten, Polizei, Militär, die gestohlenen Ländereien da verteidigen gegen den ursprünglichen rechtlichen Eigner, die von denen es enteignet worden ist. Also damit Lohnarbeit als Lohnsklaverei, das war im 19. Jahrhundert, also da waren die Leute uns auch viel voraus, also im progressiven Denken, das war eine Fortsetzung der Sklaverei. Aber jetzt durch diese Pflicht, Steuer zu zahlen, sind diese mit Verlaub völlig bedeutungslose Stücke Papiere, die an sich keine Bedeutung haben, plötzlich wertvoll, weil der Staat sie verlangt und man muss sie bringen. Und damit kann man sehr liberal ganz froh sein. Wir haben keine Sklaventum mehr. Wir sind sowas von toller. Aber genau das gleiche Endeffekt, dass die Leute 12 oder mehr Stunden am Tag schuften müssen unter erbärmlichen Bedingungen, weil sie nur so ihre Hütte noch behalten dürfen. Also das ist, da haben wir auch sehr viel in der Folge 66 mit Dirk Ains, ein großer MMT-Theoretiker in Deutschland, darüber gesprochen. Also bitte, wenn das euch interessiert, da können wir vielleicht ein bisschen mehr, da gehen wir relativ viel in die Details. Aber jetzt scheint es in der Krise mit Corona, uns hat man erzählt, ja, wir müssen aufpassen, die Schulden, wenn wir das bezahlen. Auf einmal von der Europäischen Zentralbank, wir haben dieses PEP, Emergency Program, Pandemic Emergency Payments Program. Ist das so? Also ist, PEP heißt es, das kann man irgendwie. Und 1,35 Billionen Euro sind erschaffen worden in kürzester Zeit, wo man nie Geld hatte. Aber gleichzeitig, die meisten Menschen haben sehr viele Existenzängste, selbstverständlicherweise. Und die Vermögen der Vermögensten sind fast explosionsartig gewachsen in der Pandemie. Also was ist eigentlich dann dieses Geld? Was sehen wir konkret, was passiert da, wenn plötzlich Geld einerseits verfügbar ist für Leute, die das leihen können und dann tatsächlich es doch nicht diese Probleme gibt, nur es kommt nur teilweise da an, wo es tatsächlich benötigt wird?
Ja, das waren jetzt ja ziemlich viele Sachen. Also um das vielleicht ein bisschen...
Wie immer, Entschuldigung.
Um das vielleicht ein bisschen Klarheit reinzubringen. Also wenn der Olaf Scholz Geld ausgeben möchte, dann gibt er eine Staatsanleihe raus. Und in der Eurozone ist es so, dass die Zentralbank die nicht direkt aufkaufen kann und dem Olaf Scholz quasi Zentralbankgeld auf sein Staatskonto überweisen kann, sondern das dürfen nur eine ausgewählte Hand von Banken, 36. So, und die kaufen dann dem Olaf Scholz die Anleihe ab. Die wird verauktioniert, quasi wie eine eBay-Auktion, und der Meistbietende gewinnt. Die kann aber nur mit Zentralbankgeld abgekauft werden. Die Banken selber können kein Zentralbankgeld schöpfen, sondern nur ihr eigenes Giralgeld. Zentralbankgeld bekommen sie von der Zentralbank. Das heißt, sie leihen sich Zentralbankgeld von der Zentralbank oder haben es schon vorher und überweisen es an Olaf Scholz, kriegen die Staatsanleihe in Return sozusagen. So, und jetzt halten Banken Staatsanleihen. Und was die EZB jetzt macht, ist zu sagen, liebe Banken, macht euch keine Sorgen, die Staatsanleihen, die sind sicher, die fallen nicht aus. Im Zweifel kaufen wir die alle auf. Das heißt, damit die Banken keinen Schiss haben müssen, dass die Anleihe ausfällt, kauft die Zentralbank die Staatsanleihe den Banken wieder ab. Das heißt, die Bank bekommt das Zentralbankgeld von der Zentralbank und die Staatsanleihe wandert zur Zentralbank, zur EZB. Das ist aber eigentlich kein Geldschaffen im zweiten Schritt. Also, dass die Zentralbank der Bank die Staatsanleihe abkauft, schafft kein Geld, weil es wird nur ein verzinstes Wertpapier, diese Staatsanleihe, gegen ein unverzinstes Papier, nämlich das Zentralbankgeld, getauscht. Es ist quasi so, als würde man bei seiner eigenen Bank Girokonto gegen Sparkonto tauschen. Also man hat so viel Geld auf dem Konto und würde es jetzt aufs Sparkonto legen. Und was die EZB macht, ist genau der andere Schritt. Der sagt jetzt, will quasi die Banken dazu anreizen, Kredite zu vergeben, damit die Wirtschaft ins Laufen kommt, und zwingt die quasi dazu, nicht mehr das Geld auf den Sparkonten zu halten, in Anleihen, sondern auf den Girokonten. Deshalb gibt es mehrere Gründe noch, warum das nicht funktioniert, weil eben Banken kein Zentralbankgeld verleihen etc. pp. Genau, aber das ist so der Mechanismus.
Dann vielleicht, wenn ich direkt so eine Nachfolgefrage kann, weil, ja. Okay, das ganze Geld, aber dann kommt es zu diesen Banken, die eigentlich jetzt Geld zu verleihen haben. Ja, also wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man Geld leihen darf, weil man zum Beispiel einen Eigenanteil bringen kann, du kannst super schnell Geld leihen und zu unglaublich billigen Zins setzen. Nur, wer profitiert davon? Weil natürlich, wenn du vielleicht gar kein Geld hast, da kannst du nichts leihen. Ne? Wenn du schon 1 Million hast, dann kannst du locker 1 Million drauf. Und wo wird das dann Geld investiert? Das fließt in die Aktienmärkte, Immobilienmärkte, Kunstobjekte oder so weiter. Und dadurch gibt's diese spekulative Aufblasen. Das ist im Grunde eine Blase von den Immobilienpreisen. Also warum gehen die Mieten so nach oben? Weil die Immobilienpreise sich jede 10 Jahre verdoppeln, weil eben das Geld für Immobilieneigentümer mittlerweile so billig ist. Also gibst du mir 1 Million Euro, ich kann direkt vielleicht 10 Wohnungen vielleicht kaufen, weil ich mit diesem 1 Million, da kann ich noch locker 5 Millionen dazu noch leihen, und damit gehe ich in diesen Markt rein und treibe die Preise nach oben, weil es gibt nicht mehr Immobilien dadurch. Es sind nur mehr Leute, die dafür bieten. Und ist nicht das der Grund, warum Leute, die schon extrem wohlhabend waren, wie die Clattons und die Albrechts von Aldi und so, warum die jetzt plötzlich so viel reicher sind. Nicht, weil die irgendwelche wahnsinnige Geschäftszüge jetzt gerissen haben in der Corona-Krise, sondern weil der Aktienmarkt trotz den Einbrüchen durch Corona eigentlich sich super gut erhalten hat. Und der Immobilienmarkt geht immer noch weiter nach oben.
Naja, man muss sehen, was die Alternative ist. Also wenn die Zentralbank den Banken oder generell auf dem Kapitalmarkt Anleihen aufkauft, also zum Beispiel Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, dann signalisiert sie, macht euch keine Sorgen, die fallen nicht aus. Und durch die zusätzliche Nachfrage steigen die Preise von diesen Sachen und machen die quasi sicherer. Das hat aber auch den positiven Effekt in der Eurozone, dass die Euro-Länder weniger Zinsen zahlen müssen, weil die Zinslast auf deren Staatsanleihen sinkt, weil die eben sicherer sind. Banken können sich sicher ein, die können jetzt zur Not bei der EZB abladen. Werden die halt sicher, genau. Und dadurch wird ein bisschen Spielraum bei den Staaten geschaffen. Die können mehr Geld ausgeben. Geld, das dann wiederum zum Beispiel in Unternehmenshilfen fließt oder in Investitionsprojekte etc. pp. Das Konjunkturprogramm, was aufgelegt wurde. Also es hat auch positive Effekte. Auch wenn man als einen negativen Nebeneffekt dann das Aufblasen von Aktien oder Anleihemärkten etc. sehen muss. Aber es ist ein Trade-off. Und die EZB muss es nur machen, weil die Finanzministerien nicht aus dem Quark kommen. Also wenn die Wirtschaft ordentlich auslasten würden und für Vollbeschäftigung sorgen und Nachfrage ankurbeln, aufs Gaspedal drücken würden, dann müsste die EZB gar nichts machen. Die EZB will ja eine Inflation von 2% erreichen. Das ist ihr Mandat, ihr Hauptziel. Und dadurch versucht sie sozusagen, die Leute quasi dazu zu schubsen, Kredite aufzunehmen, dadurch mehr Nachfrage zu erzeugen. Aber das funktioniert halt nur bescheiden und der Ball liegt ganz klar bei den Finanzministerien. Also wer was verändern will, sollte zu Olaf Scholz, nicht zu Christine Lagarde gehen.
Und über die Zentralbanken haben wir ja eben auch die Folge mit Dirk Ehns, die kann ich nochmal dazu nur empfehlen, weil da tatsächlich ja, also da entwickelt er nochmal sehr ausführlich auch die Rolle. Aber genau, wenn wir nochmal auf den Staatshaushalt zurückkommen, habe ich das bisher immer so verstanden, dass normalerweise, sage ich jetzt mal, in dem, wie wir über Wirtschaft nachdenken und über darüber, wie der Staat handlungsfähig ist, dass man halt über Steuern, das heißt fiskalisch, versucht umzuverteilen. Und ne, jeder kennt das so ein bisschen aus dem Volksmund oder alle Politiker wiederholen es ständig. Irgendwo muss das Geld herkommen, wir können es nicht mehr ausgeben. Irgendwo muss es herkommen. Und so wie man das, glaube ich, immer denkt, kommt es über eine Form von Steuer. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, ist die hauptsächliche Neuerung, aber du müsstest mich korrigieren, wenn es falsch ist, dass man eben nicht darauf angewiesen ist, die Steuern zu erhöhen, um an Geld zu kommen, sondern eben einfach auch so an Geld kommen kann. Vielleicht kannst du nochmal genau erklären, was der Unterschied ist, genau, zwischen so einer sozusagen klassisch keynesianischen Politik von Umverteilung und jetzt dem doch relativ neuen Ansatz von MMT.
Ja, wenn man sich, ich mache mal ein Beispiel, Monopoly, das Gesellschaftsspiel, kennt jeder. Man kriegt am Anfang Geld ausgeteilt und dann geht das Spiel los und ich sage mal, ich fange jetzt an und würfel eine 4. Komme ich auf dieses Feld, 200 Euro Steuern zahlen, Mist. Diese 200 Euro kann ich nur zahlen, weil im Vorfeld die Bank, in Klammern der Staat, das Geld ausgegeben hat. Also hier kommt sozusagen Ausgeben vor Einnehmen. Und wenn Ausgeben vor Einnehmen kommt, sagt die MMT, reine Logik, kann es nicht sein, dass die Steuern notwendig dafür sind, um die Ausgaben zu tätigen. Das bezieht sich auf Länder, die ihre eigene Währung herausgeben, die USA, Japan, Australien. Es ist tatsächlich die Regel, also die meisten Länder geben ihre eigene Währung heraus. Die Eurozone ist eine große Ausnahme. Und wenn Länder ihre eigene Währung herausgeben und dann Steuern in der eigenen Währung einziehen, ist es wie bei einem Kino, was heißt, die Kinotickets druckt und ausgibt und dann, wenn die Leute einen Kinosaal wollen, die wieder einsammelt. Das Einsammeln der Kinotickets ist aber nicht wichtig, um dann am nächsten Tag wieder neue ausgeben zu können, sondern die zerreißen die quasi und geben einfach am nächsten Tag neue aus.
Also und die Leute können trotzdem ins Kino.
Genau, ja, klar. Ja. Genau, also ausgeben erzeugt quasi die Währung und Steuern und Staatsanleihen ziehen die Währung dann quasi wieder ein, führen die zurück, wenn man sich das so als Kreislauf vielleicht vorstellt.
Mhm. Und wir haben das ja auch so, um einfach mit diesem Bild zu brechen, weil das ist auch der Titel der Sendung, so das die Druckpresse, also weil das ist ja so ein bisschen auch, nicht, dass man es falsch versteht, heißt es, dass man einfach Geld druckt wie halt Kinokarten oder was ist der Trick?
Ja, es ist ganz lustig. Also Gelddrucken passiert natürlich noch für Münzen und Scheine, aber der weit größere Teil wird eben auf Knopfdruck erzeugt. Also es ist nicht mehr die Druckerpresse, die relevant ist. Aber wenn man in die gängigen Textbücher für VWL schaut, dann stehen da drei Arten, wie der Staat sich finanzieren kann. Erstens über Steuern, das ist gut. Das zweite sind Staatsanleihen. Oh, das ist schon Verschuldung, schon böse. Und das dritte ist dann die Notenpresse anschmeißen, also Geld drucken. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Hyperinflation, wir werden alle sterben. Die MMT sagt, Nummer 1 und Nummer 2 ist für einen Staat, der seine eigene Währung herausgibt, überhaupt nicht möglich, weil er muss das Geld erst erzeugen, bevor er es dann über Steuern und Staatsanleihen wieder einnimmt. Das heißt, jede Staatsausgabe ist quasi neues Geld, ist quasi gedrucktes Geld, wenn man so will. Nur das Gelddrucken halt eine negative Konnotation bei uns hat.
Mhm. Ja, aber wenn der Staat gar kein Geld gedruckt hätte, hätten wir heutzutage überhaupt kein Geld. Und das wäre natürlich ein großes Problem, weil das Tauschen von Gegenständen einfach gegeneinander natürlich gar nicht so richtig klappt. Also vielleicht können wir dann auf den Punkt von Stephanie Keltons, mittlerweile eine Berühmtheit in den USA, das so Wirtschaftsberaterin zu Bernie Sanders, die hat auch ihr Buch da geschrieben, das man auf jeden Fall empfehlen kann, weil die sagt, die rote Zahlen des Staates, das sind im Grunde die schwarzen Zahlen des Privatsektors. Also wenn Olaf Scholz sagte, ich will keine Schulden mehr, oh ja, ja, das hört sich sehr vernünftig an, weil wer will doch Schulden? Andererseits, wie kommt mehr Geld in den Privatsektor? Es ist nur eine Möglichkeit, indem der Staat es ausgibt, weil es kommt sonst nirgends her. Oder sonst hast du die Situation vielleicht wie armes, ausgebeutetes Italien und in Deutschland, oh ja, die wirtschaften überhaupt nicht vernünftig. Seit 20 Jahren gibt es einen Staatsüberschuss in Italien. Das heißt, der Staat nimmt mehr Geld ein, als es ausgibt. Und das Ergebnis ist nicht, also das ist eigentlich das neoliberale Paradebeispiel, wie toll habt ihr das gemacht. Aber es ist nicht, dass die Wirtschaft dann super läuft, sondern es gibt einfach nicht genug Geld. Weil also nicht nur, dass man so viel Geld nach Deutschland schickt wegen dem Export, Import, der Exportüberschuss aus Deutschland, Italien gegenüber, sondern weil der Staat immer mehr Geld aus dem System nimmt. Das ist einfach physisch zu wenig Geld da im System. Also wie willst du das erklären? Wir hatten einen Kommentar off, den ich fand ganz gut von Junkfood. Hello Junkfood. Und er redet von seiner Mama. Also Hello Junkfoods Mama. Ich hoffe, du bist heute dabei. Ich habe schon mehr versucht, meiner Mutter zu erklären, dass der Staat gerade Geld für Lau bekommt und aus seinen Schulden rauswächst. Aber es passt einfach nicht ins Weltbild. Also das kennen wir schon. Also das so eine Unterhaltung haben wir alle gehabt. Und dann heißt es immer, sagt Junkfoods Mami, aber am Ende holen die Politiker es sich doch wieder bei uns kleinen Leuten. Irgendwie muss das Geld ja wieder reinkommen. Also was sagst du, Hallo Junkfood, Hallo Junkfoods Mami, was sagst du denen? Weil die Erfahrung gibt Junkfoods Mama recht. Also Mama Junkfood, Frau Junkfood, die haben recht. Das ist, also, wir kennen das Agenda. Ja, also wir haben einfach bloß nicht genug, also wir geben zu viel unvernünftig aus. Ne? Und das war die Begründung dafür. Also was sagst du da Leuten gegenüber? Okay, was willst du machen mit Geld, die Notenpresse? Brrr. Was willst du machen? Warum ist das okay? Wie kann man es vermeiden, dass die Politiker kommen und das doch am Ende von den Menschen es nehmen, die es am meisten brauchen?
Ja, also ich glaube erstmal, um das Phänomen zu erklären, wie ich am Anfang gesagt habe, es appelliert so an die eigenen Erfahrungen mit seiner eigenen Haushaltsführung. Und die Tatsache, dass es, also es gibt ja tatsächlich auch Beispiele, wo das vernünftig genutzt wurde. Wenn ich zum Beispiel an den New Deal denke in Amerika, wo Roosevelt das genutzt hat, um das Land aufzubauen. Die amerikanische Infrastruktur, die heute bröckelt, wurde zu größten Teilen sozusagen da erschaffen. Also es gibt genug positive Beispiele. Oder wenn der Staat jetzt Unternehmenshilfen auszahlt, das ist auch ganz klar positiv konnotiert. Ja, um nochmal den Punkt vielleicht davor aufzubringen, wie man sich sozusagen Staatsschulden, der Begriff ist auch einfach blöd, weil Schulden so negativ konnotiert ist. Die MMT beschreibt Staatsschulden als Steuergutschriften. Also der Staat legt eine Steuer auf, die wir zahlen müssen. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir jetzt an die Euros, US-Dollar, je nachdem kommen. Die kommen, an die kommen wir, indem wir sozusagen unsere Arbeit oder Güter und Dienstleistungen anbieten. Der Staat kann dann, weil wir zum Beispiel unsere Arbeit in Euro anbieten, uns in Euro bezahlen und erhält sozusagen damit unsere Arbeit. Also stellt er uns zum Beispiel als Lehrer ein oder als Polizist. Damit kann er quasi seine öffentlichen Aufgaben erfüllen, weil er dafür Ressourcen braucht. Und dadurch gibt er dann Geld aus, genau. Der Lehrer wird bezahlt, erhält quasi die Währung. Und jetzt muss er am Jahresende Steuern zahlen. Sagen wir mal, er hat einen Lohn von 2.500 Euro bekommen und muss jetzt am Jahresende 2.000 Euro Steuern zahlen. Die 500 Euro, die er sozusagen jetzt mehr hat, die sind quasi das Staatsdefizit und das sind Ersparnisse, die er quasi bilden kann. Steuergutschriften, das sind oder Steuergutscheine, die kann er quasi nutzen, um in der Zukunft Steuern zu zahlen. Mhm. Und Staatsschulden sind, wenn die dann in Staatsanleihen gehalten werden, also verzinst werden, sogar noch verzinste Steuergutscheine. Und wenn wir die unserer nächsten Generation übergeben, dann haben die Mittel, um ihre Steuern zu zahlen, ohne dafür arbeiten zu müssen und bekommen unter Umständen sogar noch Zinsen darauf. Also es ist eben nicht so, dass es eine finanzielle Belastung für die nächste Generation ist, sondern so aus der Perspektive tatsächlich ganz, ganz im Gegenteil. Ungeachtet dessen, dass die finanziellen Größen eigentlich unwichtig sind für das Generationenproblem. Viel wichtiger ist, dass wir die Brücken bauen, wir die Infrastruktur haben, wir die grüne Industrie aufbauen, damit auch in Zukunft, wenn wir dann alt sind, die Wirtschaft zukunftsfähig ist.
Ja, auf die Utopie kommen wir ja auf jeden Fall noch, wie das zu finanzieren ist, aber darin, was du gerade erklärt hast, das klingt ja tatsächlich so ein bisschen Schlaraffenland-mäßig so, das ist ja eigentlich, also die Schulden sind eigentlich gar kein Problem, sondern sind im Prinzip, baut man da in die Zukunft, weil man einfach mehr Geld zur Verfügung hat und das wird dann in sinnvolle Dinge investiert. Aber daran schließt ja genau ein Hauptkritikpunkt an der MMT an, wenn ich das richtig sehe, nämlich, dass dann die Vorstellung ist, es kann einfach immer wieder, wenn der Staat es braucht, mehr Geld gedruckt werden per Knopfdruck, dass es dann zu viel Geld im Umlauf gibt. Also es gibt ja die große Kritik, dass es dann zu einer Inflation kommt. Ich meine, das hast du jetzt wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber du musst es trotzdem nochmal erklären, weil ja Steve hatte das auch schon mal vorhin angedeutet, dass gerade das deutsche historische Bewusstsein mit Inflation in der Weimarer Republik die Erfahrung gemacht hat, dass eine Hyperinflation eigentlich zu politischen Umstürzen und zu etwas führt, was eigentlich dann in dem Fall Faschismus ist, was wir nicht wollen können. Deswegen gibt es da so eine Art Trauma vor dieser Inflation und vor dieser auch dann Hyperinflation tatsächlich. Das heißt, zu viel Geld ist im Umlauf und das heißt, die Preise steigen ins Unermessliche. Ein Brot kostet dann irgendwie was 1.000 Euro. Das wollen wir doch nicht. Wie begegnest du dieser Kritik, dass man nicht unendlich Geld sozusagen, ja, ich glaube, das Bild ist dann so, das irgendwie in den Markt zu pumpen oder wie auch immer man das sagen würde.
Ja, also einmal historisch würde ich sagen, dass diese brüningsche Deflationspolitik für Faschismus noch viel bedeutender war, Massenarbeitslosigkeit, schlechte Löhne für die Leute etc. Aber um Inflation zu erklären, es kann quasi von zwei Seiten kommen. Einmal kann es von der Angebotsseite kommen, sagt man, zum Beispiel wenn Öl teurer wird oder wenn die Löhne erhöht werden, dann werden die Kosten für die Unternehmen teurer und dann geben die das in die Preise weiter, um ihre Profite stabil zu halten. Und dann gibt es die Nachfrageseite. Und da ist quasi, sagt die MMT, entsteht dann inflationärer Druck, wenn die Ausgaben oder die Gesamtnachfrage höher ist als die produktive Kapazität. Also wenn zum Beispiel Vollbeschäftigung herrscht und es gibt jetzt kein Straßenbauunternehmen mehr, was gerade Kapazitäten hat, um noch eine Straße zu bauen, aber der Staat will gerade noch eine Straße bauen, dann muss er quasi mit dem Privatsektor Wettbieten machen um den Straßenbauer und das treibt dann die Preise und das sorgt für Inflation. Das führt zu Inflation. Historisch oder in den 50 Jahren hatten wir aber quasi keine Inflation, sondern die Wirtschaft war immer permanent unterausgelastet und viel relevanter ist eben diese Angebotsseite. Also wenn Löhne teurer werden, dann will das Kapital, um es zu vereinfachen, seine Profite stabil halten oder sogar steigern und erhöht dann die Preise. Das ist alles viel relevanter als diese Überauslastung der Wirtschaft sozusagen.
Mhm. Aber gibt es so einen Kipppunkt? Also kann es irgendwann zu viel Geld in Umlauf geben? Bedenkt ihr das mit?
Auf jeden Fall. Und wie die MMT das halt bedenkt, ist schon im Ausgabeprozess. Also im Moment ist es so, Olaf Scholz würfelt eine Zahl, die kommt dann ins Parlament und alle empören sich über die Höhe der Zahl, weil die nur so eine große Größe irgendwie vernehmen. Und das wird dann nachher ausgegeben. Aber es steht überhaupt nicht im Verhältnis dazu, was ist eigentlich an realen Ressourcen verfügbar, um für Arbeitsbedarfe eingesetzt zu werden. Und die MMT würde halt sagen, wir müssen in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen und in den verschiedenen geografischen Bereichen von Bayern bis MacPom schauen, welche Ressourcen stehen zur Verfügung. Und dann passen wir unsere Ausgaben so an, dass diese Ressourcen eingesetzt werden. Genau. Und schauen halt vorher, wo gibt's vielleicht Bottlenecks. Also wenn die Straßenbauer eben ausgelastet sind, aber die, ich meine, so ein anderes Beispiel, die, was ist jetzt ein gutes Beispiel für den öffentlichen Sektor? Die, sagen wir mal, Klempner, eben nicht, weil jetzt neue Schultoiletten gebaut werden müssen oder sonst noch was.
Ja.
Dann muss halt die Ausgaben so angepasst werden, dass man eben für die in Richtung Klempner mehr ausgibt, aber nicht eben in Richtung Straßenbau. Und das ist halt so ein Feintuning, was dann gemacht werden muss. Mhm. Und selbst wenn wir sozusagen zu viel ausgeben, dann steigt die Inflation ganz langsam und milde. Diese Hyperinflation passiert dann, wenn, wie zum Beispiel in Weimar oder in Simbabwe, wenn auf einmal die ganze wenn die Produktion zusammenbricht, und dann auf einmal nur noch die Hälfte der Güter zum Verkauf stehen, aber die Leute noch genauso viel Geld haben. Und dann gibt es ein Wettbieten und das geht dann sozusagen, gehen die Preise durch die Decke. Aber nicht, wenn man ein bisschen zu viel aufs Gaspedal drückt. Und dann ist immer noch der Trade-off Arbeitslosigkeit gegen Inflation. Und ich würde sagen, die Kosten von Arbeitslosigkeit, vor allem die sozialen, sind größer als die von ein kleines bisschen Inflation.
Dann lass uns vielleicht zu Arbeitslosigkeit sprechen, weil tatsächlich, also für mich, was ich am interessantesten fand bei MMT, ist die Idee ist, Geld ist nicht das echte Ding. Einzelne Nullen in Computern oder Stücke Papier mit Zahlen drauf, die sind eigentlich tatsächlich irrelevant. Was wir wirklich haben, ist, wir haben natürlich Rohstoffe, wir haben Maschinen, wir haben vor allem Menschen und Arbeitskraft. Und Arbeitskraft, was brach liegt, das ist nicht wie eine Maschine, das, oder wenn du dieses Jahr nicht arbeitest, du kannst nicht nächstes Jahr doppelt so viel arbeiten oder so. Da gibt's keinen Gewinn dadurch. Und nicht nur haben wir unsere Inflationsziele nicht erreicht, unsere Inflation ist weit unter dem 2%, das die Zentralbanken erreichen sollen. Wir haben, was früher mal das erklärte Ziel war, der Vollbeschäftigung, längst aufgegeben und haben immer eine große Reserve an Menschen. Da gibt's so, manche Volkswirte denken, das wäre eigentlich normal und gut. Es ist auf jeden Fall gut für Kapitalisten, die Leute beschäftigen, weil die haben damit einen Bieterwettbewerb. Also die können damit die Löhne super drücken. Aber wir haben diese Massenarbeitslosigkeit, die mit uns dauerhaft ist. Und wenn man von Effizienz spricht, also wenn man nicht nur auf einzelne Betriebe, aber von der Gesamtwirtschaft auf das Land oder das Kontinent insgesamt schaut, Millionen von Menschen, die nicht arbeiten, ist eine massive Verschwendung. Weil es ist nicht, als ob es nicht Dinge gäbe, die man tun könnte. Also die Hälfte der Jugend Spaniens hat keine sinnvolle Beschäftigung. Aber mein Gott, die Bedürfnisse, die menschlichen Bedürfnisse, also man könnte morgen, ja, also es müssen digitalisiert werden, es muss, die Infrastruktur ist marode, müsste aufgebaut werden, wir brauchen so viel mehr Pflege, vielleicht können wir Schulklassen von 10 Kinder haben oder 8 Kinder haben mit so viel mehr Lehrkräfte. Es gibt so viel, dass man menschlich benötigt, nur diese Menschlichkeit kann nur der Staat berücksichtigen, weil in einem kapitalistischen System natürlich Leute, die Geld leihen, die wollen mehr Geld damit machen. Das ist die Logik des Kapitals an sich. Und wenn man sagt, okay, die menschlichen Bedürfnisse sind zu befriedigen, dafür muss der Staat agieren. Nur diese Macht, Geld in die Hand zu nehmen, hat der Staat freiwillig abgegeben an die Zentralbanker, die nur irgendwie noch mehr Geld irgendwie leihen können, an Banken, die es an den Reichsten noch leihen, die noch, wo die mittlerweile nirgends haben, wo die das Geld wirklich sinnvoll anlegen, anstatt dass der Staat endlich diese menschliche Verschwendung, einerseits die Bedürfnisse nicht befriedigt werden und die andererseits die Millionen von Menschen, die so gerne eine sinnvolle Beschäftigung nachgehen würde. Also für mich dann das Interessanteste beim MMT ist nicht die Geldpolitik, sondern was das heißt eigentlich für den Arbeitsmarkt und für die Arbeitspolitik. Kannst du kurz beschreiben, was wäre dann anders, wenn ein MMT-Finanzminister oder Finanzministerin besser an der Macht wäre, wie würde das anders aussehen? Wie würden wir unsere Wirtschaft gestalten können?
Ja, klar. Also ich würde im ersten Schritt hingehen und vor allem schauen, wo ist im Moment im öffentlichen Sektor fehlt es an Personal und wo muss der öffentliche Sektor ausgeweitet werden? Schulen, Pflege, Krankenhäuser, Kitas, dann aber auch zum Beispiel natürliche Monopole, also Schieneninfrastruktur, Kanalisationsinfrastruktur, Breitbandinfrastruktur, das sind alles Sachen, da macht es nur Sinn, dass einer die betreibt und zwar jemand, der das Gemeinwohl im Blick hat und nicht nur die Profite. Also wenn er nämlich Profite im Blick hat, dann legt er eben keine Schienen in das 700-Seelen-Dorf, sondern legt die Schiene nur in Berlin und rund um Berlin. Das dem Gemeinwohl und vor allem dem Ziel, dem Ideal, gleiche Entwicklung sozusagen überall anzustoßen, flächendeckend, wird damit nicht Genüge getan. Also öffentlichen Sektor ausweiten und damit die Gemeinwohlorientierung anstelle der Profitorientierung stellen. Das Zweite wäre dann eben die Fiskalpolitik, also Ausgaben und Steuern so abzupassen, dass wir eben unsere Wirtschaft Richtung Vollbeschäftigung bringen mit sozialen und ökologischen Zielsetzungen. Also wir brauchen zum Beispiel eine ökologische Transformation. Das heißt, die braune Industrie muss runter und gleichzeitig die grüne hoch. Und das am besten so, dass keine Arbeitslosigkeit und keine Inflation entsteht. Und das bedarf halt einiges an Feintuning. Und dann würde ich natürlich noch die von MMT hochgehaltene Jobgarantie einführen, die jedem, der dann noch arbeitslos bleibt, also der Arbeit sucht, aber vom Privatsektor zum Beispiel oder vom regulären öffentlichen Sektor keine findet, dass der eine vom Staat, am besten von der Kommune oder der Gemeinde, organisierte, zum Mindestlohn bezahlte und auf Gemeinwohltätigkeiten ausgerichtete Beschäftigung finden kann.
Ja, wir kommen direkt zu dem Punkt, den ich persönlich auch am spannendsten finde an dem gesamten MMT-Projekt. Es gibt jetzt zwar noch ein paar andere Fragen, aber die können wir vielleicht dann gleich dann, also währenddessen quasi mitklären, weil tatsächlich für mich dieses Versprechen einer Jobgarantie, das Recht auf Arbeit, finde ich eigentlich realpolitisch mit das Spannendste daran. Also so das eine verstehe ich auf einer technischen Ebene geldpolitisch, aber das finde ich hat für mich den realsten Bezug für Menschen, weil man damit tatsächlich dieses Versprechen geben kann. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Arbeit, wenn ihr eine wollt. Und besonders auch jetzt nochmal eben während dieser Corona-Krise, als es eben durch die Kurzarbeit und durch drohende Arbeitslosigkeit ist es nochmal so eminent geworden. Und viele Rufe zum Beispiel nach dem Grundeinkommen sind da stark gemacht worden, was ja eine soziale Absicherung in Form von eben Geldmitteln verspricht. Also man bekommt dann halt eine Absicherung und kann dann im Prinzip machen, was man will. Man hat dieses Grundeinkommen. Das finde ich natürlich auch richtig, als so Menschen sollen keine Angst haben, gar kein Geld zu haben. Aber die Jobgarantie geht ja sogar noch darüber hinaus, weil sie sagt, ihr seid ja nicht nur finanziell abgesichert, sondern ihr habt auch was Sinnvolles zu tun und man bekommt das Versprechen halt nicht in diese Arbeitslosigkeit abzurutschen, was glaube ich man nicht unterschätzen darf, dass so viele Leute davor Angst haben, weil sie natürlich das Gefühl haben, dann obsolet zu werden, weil einfach dieser Arbeit, der man nachgeht, so sinnstiftend ist und ja nicht nur, weil wir so eine blöde Arbeitsgesellschaft sind, sondern ja tatsächlich, weil wir glaube ich, zumindest das ist meine Überzeugung, irgendwie etwas in der Gemeinde, in der wir leben, wieder zurückgeben wollen, mit Menschen arbeiten wollen, was beitragen wollen zur Gesellschaft. Das ist ja auch so tief verankert. Und außerdem braucht es ja auch diese ganze Arbeitskraft. Also so das, was du beschreibst, so eine grüne Industrie, die baut sich ja nicht von alleine, sondern da braucht es ja eigentlich massiv viel Arbeitskraft. Und wir sehen es jetzt, wir bräuchten eigentlich an allen Ecken und Enden, Steve meint es eben auch schon, mehr Lehrkräfte, mehr Pflegekräfte, die kommen natürlich alle nicht so einfach so, man muss irgendwie dazu ausgebildet werden, aber tatsächlich hat man das Gefühl, der Privatsektor ist gar nicht in der Lage, den ganzen Bedarf an Arbeitskräften zu decken. Und wenn jetzt der Staat einspringen würde und sagen würde, wir stellen sicher, dass alle, die arbeiten wollen, das kriegen, das finde ich persönlich das Schlaraffenland-mäßigste an dem gesamten Projekt. Vielleicht kannst du es einfach auch nochmal erläutern, genau, was da für Jobs sind und auch welche Fragen da hauptsächlich kommen bei dieser Jobgarantie.
Ja, ja, ja. Ja. Dass du das als Schlaraffenland siehst, ist eigentlich, das zeigt, wie weit wir sozusagen dadurch, dass wir dieses Geldsystem haben, von dieser Logik wechseln. Es gibt Arbeitsbedarf und es gibt Leute, die Arbeit verrichten wollen, aber die kommen nicht zusammen. Also wenn wir es im Familienkontext haben, ein Abwasch muss gemacht werden, dann ist sozusagen easy going. Aber in der Gesamtwirtschaft, wo dann jemand dafür ja, okay,
kommt drauf an. Weiß nicht.
Aber in der Gesamtwirtschaft, wo dann jemand sozusagen dafür bezahlt werden muss, da ist dann, weil wir das Geldsystem nicht verstehen, kommen wir dann ins Rudern und kriegen das nicht zusammen. Genau, also die Jobguarantee startet dabei, dass man halt anerkennen muss, der Arbeitsmarkt ist im Moment so, dass der Privatsektor nicht genug Jobs schafft. Das kann er auch nicht zu jeder Zeit, weil er eben nur Jobs schafft, wenn er Profite machen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Wir sind jetzt 10 Leute in der Wirtschaft und es braucht, um Brot zu backen für die 10 Leute, braucht es, sagen wir mal, 7 und dann gründen die eine Bäckerei. Im Kapitalismus, der Privatsektor, würde keine 10 Brote backen, weil wenn nur 7 in der Bäckerei arbeiten und die anderen 3 arbeitslos sind, haben die kein Geld, um das Brot zu kaufen. Das heißt, es wäre sinnvoller, irgendwie nur 5 Brote zu backen oder so und, weiß nicht, 4 Leute anzustellen. Die Mathematik geht jetzt wahrscheinlich nicht auf, aber ich will sagen, obwohl es die Kapazitäten gibt, ist es halt unter der Profitlogik nicht sinnvoll, aus BWL-Perspektive zu versorgen. Und da muss eben auch der Staat einspringen und wenn der Privatsektor es nicht schaffen kann, mit der Gemeinwohlperspektive eben Jobs schaffen. Und die Jobgarantie wäre so aufgebaut, dass man halt sagt, wird auf Bundesregierung als zentralstaatlicher Ebene, ideal beim Währungsherausgeber, also das wäre jetzt in der Eurozone dann Eurozonenniveau. Wir haben da eben keine fiskalische Institution wie ein Finanzministerium oder so, deswegen ist das ein bisschen komplizierter. Aber es kann auch einfach auf Bundesregierungsebene, weil es ist auch gar nicht so teuer. Die würden quasi dann die Löhne bezahlen und auf Gemeinde- oder kommunaler Ebene würden eben die Jobs geschaffen. Also die Arbeitsagenturen nehmen zum Beispiel heute schon von Arbeitssuchenden das Leistungsprofil auf, Motivationsprofil, und die würden dann eben auch gleichzeitig dann neben eine Tabelle haben von möglichen Tätigkeiten. Die Tätigkeiten sollten idealerweise so sein, dass man nicht mit dem Privatsektor konkurriert. Also es soll jetzt nicht noch sozusagen neue Friseursalon da gemacht werden. Und auch eben nicht mit dem regulären öffentlichen Beschäftigungssektor. Also wenn wir irgendwie Stadtplaner wollen, dann stellen wir die so an und bezahlen die auch besser als zum Mindestlohn, weil wir sagen, das ist wichtig für uns und eben nicht in der Jobgarantie. Und in der Jobgarantie sollen dann halt Tätigkeiten sein, bei denen es auch zum Beispiel nicht schlimm ist, wenn der Privatsektor boomt, eine gute Konjunktur ist und die Leute aus der Jobgarantie wieder in den Privatsektor beschäftigt und da besser bezahlt, wenn die Projekte stehen bleiben. Also ich sag mal, Aufforstung, ich sag mal Begrünungsprojekte, Urban Gardening, Stadtverschönerungen. Jetzt zur Corona-Zeit ist es zum Beispiel so, dass Hygienemaßnahmen von, ich sag mal, wenn ich hier beim Edeka einkaufen gehe, für den Edeka ist es einfach eine Qual, weil es senkt seine Profite. Aber der Anreiz ist blöd, weil wenn wir Hygieneschutz wollen, dann sollte das sozusagen mit Gemeinlogik ausgeführt werden und nicht mit Profitlogik. Und genau, also solche Tätigkeiten.
Und da sagen doch aber, ne, aber da sagen ja viele, das sind dann, wenn man stellt dann einfach neue Bullshit-Jobs, weil du einfach jemanden quasi dafür anstellst, beim Staat bei Edeka Hygienemaßnahmen einzuhalten. Ist das wirklich ein geiler Job, ne? Also so, weil wir hatten also auch überlegt, als wir über die Jobgarantie geschrieben haben, in einem Text zum Green New Deal, überlegt, okay, also so, was sind jetzt sinnvolle Jobs für den Green New Deal? Und hier mein Mitautor und Kollege Linus sagt dann immer so, der redet immer über die Moore und irgendwie wieder die, also so der, der will immer so ganz grüne Jobs und so, also der will immer die Moore retten und aufforsten und so. Wäre auch nicht mein persönlich jetzt mein Traumjob, aber ich würde es vielleicht machen und mal ausprobieren oder so. Aber ich dachte halt tatsächlich eher so soziale Projekte. Also es hat mal jemand auch auf Twitter geschrieben, dass das mehr sowas ist wie so ein freiwilliges soziales Jahr, nur halt auf gut bezahlt. Also so, dass man sich überlegen kann, ich mache jetzt mal einen sozialen Job und wird davon gut bezahlt und muss jetzt aber keinen Bullshit-Job machen, oder?
Nee, also erstmal würde ich sagen, Bullshit-Jobs kommt, also im Privatsektor haben wir so viele Bullshit-Jobs, dann sollten wir uns nicht auf Staatssektorebene sozusagen davor scheuen. Und es gibt in den verschiedenen, also kann man Kultur, ja, es gibt dann Künstlerkollektive, die mit Kitas und mit Schulen gemeinsam Projekte machen können. Soziales Kochen irgendwie mit Obdachlosen, im Altenheim, keine Ahnung. Also es gibt so viele Sachen, die man kann. Und oftmals ist es so, dass Non-Profit-Organisations ja schon ganz viele von diesen Bereichen identifiziert haben. Also die Tafel zum Beispiel. Das ist ja, da ist der Bedarf, aber die leiden häufig daran, dass die eben Personalmangel haben und Geldmangel. Also vielfach könnte man die einfach schon adäquat ausstatten und hätte damit vernünftige Tätigkeiten, die man dann hätte. Oder ich sag mal Hotlines für Frauen, die nachts nach Hause gehen oder all solche, also da ist der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wir haben Leute auf den Mond geschickt, dann sollten wir uns nicht dafür scheuen, irgendwie sinnvolle Tätigkeiten für uns, die uns im Gemeinwohl was bringen. Und die Jobgarantie würde halt zum Beispiel auch vorsehen, dass man das basisdemokratisch oder zum Beispiel erhebt, also dass dann die Arbeitsagentur Umfragen macht in den Nachbarschaften, was für Tätigkeiten die halt sinnvoll erachten würden. Weil häufig hat man ja dann, geht man irgendwie die Runde mit dem Hund spazieren und quatscht und ja, und da wäre noch toll und der Spielplatz und wie sieht der schon wieder aus und da auf dem Feldweg wäre es nicht toll, wenn der beleuchtet wäre. Also man kommt sozusagen vom Hölzchen aufs Stöckchen und es ist kein Mangel an sinnvollen Tätigkeiten, das will ich nur sozusagen. Und selbst wenn wir den Mangel feststellen, dann sollten wir eben nicht einen Teil arbeitslos lassen und den irgendwie nur mit Einkommen quasi ruhig stellen, sondern sollten wir Arbeitszeitreduzierung auf breiter Front. Und da könnte die Jobgarantie zum Beispiel auch sinnvoll sein, weil die Bedingungen, die in der Jobgarantie gelten, sind quasi die Untergrenze für den Arbeitsmarkt. Wenn ich in der Jobgarantie nur 30 Stunden arbeiten muss und aber sozusagen Lohnausgleich dafür bekomme, dann muss der Privatsektor dagegen konkurrieren. Das gilt auch für demokratische Mitbestimmung, das am Arbeitsplatz, das gilt für Lohnnebenleistungen etc. pp. Und auf dem Arbeitsmarkt ist halt das Kräfteverhältnis zwischen denjenigen, also zwischen Arbeit und Kapital, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich weiß, das Framing ist immer blöd, aber ich nutze es jetzt trotzdem mal kurz. Ist halt total unausgewogen. Sag
bitte nie Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Es gibt Arbeiter und es gibt Bosse oder Kapitalisten.
Sagen wir,
Arbeitgeber ist das schlechteste Wort in der deutschen Sprache.
Okay. Auf jeden Fall haben die Bosse halt viel mehr Macht als die Arbeiter. Genau, aber eine Jobgarantie würde das zum Beispiel vor allem im Niedriglohnsektor dermaßen korrigieren, weil wenn du dann einen rassistischen oder sexistischen Boss hast und der zahlt dir sowieso nur irgendwie 9,50 Euro die Stunde und der geht ja auf die Nerven, dann sagst du halt, okay, ciao, dann hole ich mir halt einen gemeinwohlorientierten Job. Und das ist insbesondere...
Ich gehe zum Überboss, dem Staat.
Ja, insbesondere in Ländern, also Entwicklungsländern, wo halt der Schwarzmarkt total ausgeprägt ist, der nicht regulierte. Wenn da quasi es eine staatliche Alternative gäbe, würde die Bedingungen so hart nach oben ziehen, dass wirklich große soziale Gewinne damit
bei unseren Kommentaren, es ist super viele coole Kommentare auch direkt, alle haben direkt an David Graeber gedacht, ich auch, ne, wenn der Arbeitsamt, also meine Erfahrung ist im Arbeitsamt ist, wenn du es wirklich brauchst, sind sie beschissen. Wenn du gar keinen Bedarf hast, eigentlich geht es dir relativ gut, dann sind sie richtig höflich. Und das ist so diese Sorge, ja, kann das Arbeitsamt, die Bürokratie tatsächlich dir helfen oder ist es nur, die lassen dich in so ein Loch ausgraben und dann wieder zuschütten?
Das, was wir draus machen, würde ich sagen.
Ja, ich fand der Kommentar von CEM, ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber richtig gut. Jobgarantie als gemeinwohlorientierte quasi Zivijob zum Mindestlohn, 1600 Vollzeit, der lokaldemokratisch von Gemeinden, NGOs und so weiter vergeben wird. Man könnte auch selbst vorschlagen, was man machen will. Aber da gibt es zum Beispiel in Porto Alegre, da gibt es den städtischen Haushalt, der basisdemokratisch von der eigenen Bevölkerung bestimmt wird. Und wenn wir sagen, okay, wir haben so viele Leute, die bei Job Guarantee davon was mitmachen wollen, dass wir gemeinsam demokratisch entscheiden sollen, hey, weißt du was, das ist jetzt wirklich wichtig und wir stimmen darüber ab, da kann man sich plötzlich... dann hätte man diese Vorstellung, mein Gott, das sind Menschen und die wollen was machen und wir bestimmen, ja, eigentlich, ne, man muss um die Alten fliegen. Also da hätte man direkt so eine Motivation, Menschen, die keine Arbeit haben, als eine, ein Schatz, eine Ressource zu sehen und nicht wie der, das Framing, wie wir das heute kennen, das sind die, und die Parasiten, wo natürlich die wahren Parasiten diejenigen sind, die von der Arbeit anderen leben. Aber bevor wir weitermachen, alle, die denken, dass manche Menschen von der Arbeit von anderen leben, die brauchen Gehirnfutter. Und zum Glück jetzt gibt's Jacobin. Schau mal Ines an. Wer das Video eingeschaltet hat, kann auch Ines sehen. Ines hat ein Plakat. Ihr Plakat hat Bernie Sanders. Man kann auch dieses Plakat auch erwerben mit einem Jahresabo von Jacobin. Und dann kriegst du es handgerollt von Ines oder, keine Ahnung, ich glaube, Uli Hoeneß muss gleich, Uli Hoeneß muss nur ein bisschen gut so bezahlt. Strafdienstleistung machen für Steuervermeidung und rollt Ines Plakate zusammen. Da sind wir auch, also bei Jacobin auch, da machen sehr viele Leute aus Liebe für die Sache dabei. Also, wenn ihr Jacobin lesen wollt, es ist wirklich eine super Zeitschrift und es kommt gleich eine neue Ausgabe, nicht wahr?
Sehr bald. Die kommt bald, ja, also wenn ihr ein Weihnachtsgeschenk noch braucht, dann könntet ihr vielleicht überlegen, da kommt vielleicht noch was. Aber natürlich, wenn ihr es jetzt bestellt, habt ihr dieses Poster. Also es ist eigentlich gibt's immer tolle Angebote. Ja. Aber es hat ja auch sogar einen inhaltlichen ganz passenden Punkt, weil ja auch die Stephanie Kelton, die ja tatsächlich auch Bernie Sanders beraten hat in seinem Wahlkampf und ja tatsächlich auch die Federal Job Guarantee. Das ist jetzt nicht nur was sich Maurice ausgedacht hat, nicht, dass das jetzt hier der Eindruck entsteht, dass das irgendwie alles so in Büchern steht und so, sondern dass das tatsächlich erstens auch ja an Orten ausprobiert wird und auch gleichzeitig auch zu einem staatlichen Programm erhoben wurde. Also dass auch die MMT tatsächlich dann ein wichtiger Baustein ist für den Green New Deal, der da vorgeschlagen wurde. Und vielleicht kann man da, jetzt können wir jetzt nochmal zum Ende eben auch auf diesem realpolitischen Punkt tatsächlich
Aber das Wichtigste
kommen, weil sich die Leute ja fragen.
Wenn du hub10.fm Jacobin schreibt, dann kriegst du 10%. Das ist auch unsere Fassung von Nutzen-Kessel-Markt.
Unser Beitrag.
Wir schaffen Geld. Irgendwie Steuergutscheine, keine Ahnung, Jacobin-Abo, Jahresabo-Gutscheine, 10% weniger, wenn du überhaupt 10.fm Jacobin, wenn du es nicht kannst, wir freuen uns immer, wenn du einfach so uns weitergibst oder vielleicht einfach so in Jacobin reinschaust.
Ja, so, sorry, ich habe jetzt meine eigene Werbung durcheinander gemacht. Nein, aber genau, also tatsächlich war das ja nicht nur einfach als Wahlversprechen, sondern die Idee ist ja auch, dass man das einmal realpolitisch umsetzt. Also sonst klingt das nämlich tatsächlich irgendwie so, als würden wir hier, ist ja schön, dass ihr das besprecht oder so, aber vielleicht kannst du noch mal was zu der Chance sagen, dass sowas tatsächlich umgesetzt werden kann. Also so auf welcher Ebene sollten es zum Beispiel die Gewerkschaften, die Linke, die SPD, keine Ahnung, so, wer sollte das in sein Programm aufnehmen? Warum ist das sinnvoll? Wie würdest du das, wenn du jetzt nochmal Politikberater wärst, die letzten Minuten irgendwie sagen, was ist das, kann man das umsetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn Bernie mit AOC im Schlepptau tatsächlich was gerissen, also wenn die sozusagen durchgekommen wären, dann wäre die Job Guarantee auch, glaube ich, ziemlich schnell noch ein größeres Thema geworden. Ich hatte eben noch dran gedacht, also schon Martin Luther King hat mit seinem Marsch um Washington, der hieß eben Marsch um Washington for Jobs and Freedom und hat eben auch diese Job Guarantee schon gefordert und das als zentrales Mittel zur Besserstellung der afroamerikanischen Gesellschaft gesehen. Aber um jetzt mal auf unseren deutschen Kontext zurückzukommen, die Linke hat diskutiert bisher BGE, also bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein. Und ich finde, es wäre sinnvoll. Ich sehe das bedingungslose Grundeinkommen sehr skeptisch, sehr kritisch. Es wäre sinnvoll, das nicht mit ja oder nein zu diskutieren, sondern mit einer Alternative, die dann zum Beispiel die Jobgarantie wäre. Und natürlich wäre das genauso was für die SPD und auch für die Grünen. Also den Grünen wird ja dann häufig auch vorgeworfen, dass sie eben auf der sozialpolitischen Seite zu schwach wären. Und wenn man aber einen Green New Deal umsetzen will und Klimawandel vernünftig gestalten. Also die Leute haben halt Angst. Die haben eine Erfahrung von 40 Jahren Neoliberalismus, wo die nichts geschenkt bekommen und Jobunsicherheit und Lohndruck etc. Klar sind die skeptisch, wenn man jetzt dahin geht und sagt, eure gut bezahlten Industriearbeitsplätze nehmen wir euch jetzt weg. Und auch Leute, die vielleicht da eben nicht diese gut bezahlten hatten, aber einfache Jobs, die vielleicht knapp über Mindestlohn gebracht haben. Wenn man da hingeht und sagt, wir machen Industriepolitik und jeder, der sozusagen dann noch überbleibt, den lassen wir nicht im Regen stehen, sondern da gibt es einen Job mit einer Jobgarantie, da würde man halt sozusagen diesen einmal an gesellschaftlichen Zusammenhalt appellieren und halt verhindern, dass die Leute eben aus Angst, aus einer Defensivhaltung dieses ja so wichtige Projekt ökologischer Umwirtschaft eben ablehnen.
Ich habe darüber auch total schon richtig hitzige Debatten geführt, also weil ich die auch das als These so eben auch vertrete, dass ich auch die Jobgarantie, dem bedingungslosen Grundeinkommen vorziehen würde. Und natürlich ist es immer so schwierig, weil es schließt sich ja eigentlich gar nicht aus, das sagst du ja auch selbst ganz häufig. Natürlich kann man auch Leuten trotzdem eine finanzielle Mindestsicherung bieten und jemand, der nicht arbeiten will, muss auch nicht arbeiten. Also der größte Vorwurf, den ich gehört habe, war eben, dass es dann einen Arbeitszwang gibt. Und ja, das gab es in der DDR auch, aber das war eigentlich schrecklich als, genau, also da kommen natürlich diese ganzen Dinge. Ich habe das ehrlich gesagt, in meiner Familie wurde das immer genau andersrum diskutiert. Da haben alle gesagt, es hatte jeder einen Job und es gab allen eine Sicherheit. Und eben, du hattest dieses Selbstbewusstsein, wenn es dir irgendwo nicht gefallen hat, du wusstest, du kriegst woanders einen Job. Das ist eben, so wie du gesagt hast, eigentlich ermächtigt es auch eher, wo zu kündigen, wo es eben vielleicht mal scheiße läuft. Insofern, das kann man, glaube ich, aus verschiedenen Richtungen betrachten. Aber wenn ich mit Linken darüber streite, die sozusagen ganz freiheitlich eingestellt sind und sagen, ja, dann soll einfach jeder das machen mit seiner Zeit, was er oder sie will und so weiter. Das stimmt alles und ich stimme auch total zu und gleichzeitig sehe ich einfach die Notwendigkeit, eben die Wirtschaft umzubauen und dass es dafür Arbeitsplätze braucht. Das finde ich ist so ein grundsätzliches Argument dafür, dass wir halt Arbeit zu verteilen haben, weil gerade die Arbeit mit Menschen in der Pflege oder so, die muss irgendwie ja noch, die muss getan werden. Also so das fällt nicht irgendwie weg und auch eben dieser, gerade der ökologische Wandel, die grünen Industriejobs, die müssen dann auch gemacht werden. Da braucht es Expertise, das muss ausgebildet werden und so weiter. Da sehe ich einfach eigentlich viel, viel mehr Bedarf an Arbeitsplätzen. Und das stärkste Argument finde ich tatsächlich auch, dass man in diesem Verhältnis von Kapital und Arbeit die Arbeitsseite insofern stärkt, eben als dass man sagt, der Zwang, seine eigene Arbeitskraft zu verkaufen, ist nicht mehr ganz so stark. Man kann sich davon nicht versprechen, dass man damit den Kapitalismus abschafft. Das ist ja das, was Linke immer gleich ganz gerne haben wollen. Hier, wo ist das Programm zur Revolution? Das muss man vielleicht eher enttäuschen, oder? Also das ist so ein bisschen, es hört sich nicht so an. Man guckt, der Staat konkurriert ein bisschen besser mit dem Privatsektor, aber man schafft damit den Kapitalismus nicht ab.
Ja, also bei der Systemfrage bin ich immer, die finde ich nicht so sinnvoll, weil heute haben wir schon sozialistische Strukturen, wenn ich bei der Polizei oder bei der Feuerwehr anrufe, fragen die mich nicht nach meiner Kreditkartennummer, sondern es wird nach Bedarf verteilt, das ist sinnvoll so. Und im Privatsektor halt nach Einkommen und Kaufkraft. Aber ich würde halt sagen, das BGE, ja, das kann ja nur kaufen, was heute in dieser kapitalistisch dominierten Produktionsweise erschaffen wird. Also es wird quasi, werden Gutscheine ausgegeben, Checks, die dann genau in dieses System reinfließen, was wir ja kritisieren. Das BGE kann ja nur kaufen, was produziert wird. Und deswegen finde ich, das ist auf dem Auge total blind. Und es ist viel wichtiger, eben die Frage zu stellen, nicht, werden wir irgendwie noch Arbeit haben oder so, sondern wie soll die Arbeit ausgestaltet sein und wie können wir die Produktionsseite dieser Welt genauso demokratisch gestalten wie die Konsumseite dieser Welt. Also wenn ich ein BGE bekomme, dann habe ich natürlich Freiheit in meinen Ausgaben. Kann ich bei Amazon bestellen oder mir Netflix reinziehen bis zum Umfallen. Aber ich kann nur kaufen, was eben andere Leute, die ihre Arbeit und ihre Zeit einbringen, um die Produkte und die Dienstleistungen herzustellen, halt herstellen. Und ich finde, mit der Jobgarantie setzt man halt auf der Produktionsseite an und sagt, wie wollen wir hier die Bedingungen von unten, mit Druck von unten verbessern? Und deswegen ist es für mich deutlich sinnvoller und auch einfach aus einer sozialgesellschaftlichen Perspektive, dass ich es so ein bisschen, also Leute einfach nur mit, also den sozialen Wert von Arbeit und von Gemeinschaft sozusagen nicht zu sehen und die Leute mit Einkommen abzuspeisen, übertrieben gesagt, ist eine sehr individualistische und postmaterialistische wahrscheinlich auch, Denkweise, die, glaube ich, aber vor allem in unseren, hier geht es ja auch um politische Mehrheiten, wir haben eben über Politikberatung gesprochen, eben nicht verfängt. Also wir können dem Industriearbeiter, der 55 Jahre alt ist, jetzt nicht erklären, du, sorry, deine Industrie müssen wir runterfahren wegen Klimawandel, aber hier, du kriegst 1200 Euro BGE, viel Spaß bei deinen Amazon-Einkäufen. Das ist halt kein Versprechen.
Ja, ich glaube, bei beiden Systemen sind Gefahren vorhanden. Es kommt auf die politische Gestaltung. Also man könnte aus dem Job Guarantee, so vom Ronald Reagan, da war Workfare, im Grunde, du kriegst nur Grundsicherung, wenn du arbeitest und kriegst dann so ein Bullshit One-Euro-Job, einen Euro-Job. Das ist natürlich nicht, was man möchte. Aber auch bei bedingungslosem Einkommen, es ist genauso möglich, dass der Staat so sagt, ja, siehst du, also ihr habt euer BGE da und das wird dann jährlich reduziert, weil wir müssen den Gürtel enger schnallen und am Ende, ja, braucht ihr wirklich Schulen, weil ihr werdet nie arbeiten, braucht ihr wirklich Universitäten, braucht ihr überhaupt Kultur einrichten, ja, so, ihr sollt da einfach verrotten. Also man kann sich sehr dystopische Alternativen da sich vorstellen unter beiden. Das Ding ist, wie kann man vielleicht solche Entwerfe auch mit einer wirklich demokratischen Gestaltung von unten da bringen, dass eben, was ich positiv bei beiden finde, bei BGE ist überhaupt, dass der Mensch an sich was wert ist, auch wenn du nicht arbeiten kannst, vielleicht kannst du aus medizinischen Gründen oder wie auch immer, kannst nicht arbeiten, du bist was wert, du verdienst auch an der Gesellschaft teilzuhaben, das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Ansatz, aber auch, und das schätze ich so bei der Job Guarantee, die Arbeit ist was Wertvolles. Das menschliche Potenzial, Dinge zu erschaffen. Und es ist diese romantische Größe bei Karl Marx. Also die Arbeit ist die menschliche Natur. Das ist nicht so etwas, was wir verkaufen und veräußern und prostituieren müssen. Das ist in unserer Natur, Dinge zu erschaffen, füreinander Dinge zu machen. Und dieses, das, okay, hier müssen wir es verkaufen, irgendwelchen Bullshit, irgendwelchen Scheißbüro zu machen. Aber es ist durchaus möglich, diese einen Wert zu geben und vielleicht mal, wenn man demokratisch zusammen beschließen kann, was eigentlich notwendig ist, nicht was Gewinn bringt für einen Arschloch, was sowieso zu viel Geld hat, dann hat man tatsächlich eine Perspektive von einer viel besseren Gesellschaft und das wäre schon cool.
Aber wie würde das BGE denn die Demokratie stärken aus deiner Sicht? Ganz kurz. Weil ich sehe nicht, wo das sozusagen was stärkt. Es gibt dir Freiheit und deine Konsumentscheidungen und das war's. Es ist manifestiert, also es bringt keine demokratischen Grundstrukturen, Arbeitsverhältnisse und so weiter und so fort.
Nee, also, aber wie die, also man müsste ein BGE, wenn es sowas gäbe, und man hat es im Grunde auch mit der Grundsicherung von Hartz IV oder so, ich meine, da gibt es so viele Ausnahmen, aber das ist sowieso eine Art, okay, nur das ist natürlich unter aller Würde. Meine Sorge wäre in der Regierung, wie wir die heute kennen, dass ein BG auf ein solches Niveau relativ bald sinken könnte. Man müsste das so institutionalisieren, da kann man von Grundrechten zum Beispiel nicht nur auf Geld, weil damit wird alles monetarisiert, das musst du kaufen, weil es hilft nicht, wenn du 1.000 Euro BGE hast, aber deine Wohnung schon 800 Euro gekostet hast, ne? Und die Preise immer nach oben gehen. Mhm. Es ist vielleicht, man kann auch ein Recht auf Wohnraum, ein Recht auf Wasser, auf Internetzugang. Und da kann man sich auch ein Recht auf Bildung für umsonst, Krankenpflege umsonst. Also es sind so viele Dinge, die man vielleicht aus dem Geldsystem nehmen kann. Aber wir sind, glaube ich, schon über die Stunde gekommen. Wir hatten fest vorgenommen, unsere Hörerinnen und Hörer nicht zu lange zu belästigen.
Ja, wir müssen, glaube ich, noch mal eine extra Folge, also BGE, ich merke ja, so, ich BGE, glaube, es gibt doch sehr, sehr
gerade,
viele Fragen.
Gerade los. Real Hans Wernesen hat auch einiges zu sagen. Vielen Dank an alle. Hans Werner, danke auch besonders an dich. Du hast dich geändert. vielen Dank für die guten Punkte, für die Beteiligung. Schreibt uns auf, wenn ihr das gut findet, wenn ihr auch Vorschläge habt. Wovon wollt ihr hören? Wir sind für euch da. Wir wollen auch Dinge machen, die euch interessieren. Wenn das euch gefallen hat, ihr könnt uns Geld geben, hub10.fm spenden. Wir brauchen das. Aber wenn du kein Geld hast oder einfach eine bessere Verwendung dafür hast, außer also unsere unabhängige linke Medien, aber du kannst auch gerne einfach andere davon erzählen. Ja, vielleicht gibt es andere Menschen Junkfood. Nächstes Mal bring deine Mama mit, spiel das ihr ab. Wenn sie das nicht gut findet, wir wollen hören, warum und was wir nächstes Mal besser machen sollen. Wir sind für euch da, das ist der Sinn. unsere Arbeit heute. Maurice Höfgen, vielen, vielen Dank. Wie heißt
genau,
nochmal dein
Buch? Und das Buch, genau.
Ja.
Mythos Geldknappheit.
Mythos Geldknappheit, MMT oder warum es am Geld nicht scheitern muss.
Genau. Sehr also gut. Ich glaube, wir haben in der Stunde nicht alles geschafft, was
bei weitem nicht
steht. Insofern ist es, glaube ich, das nochmal in Ruhe nachzulesen, denn das muss ich echt nochmal am Ende sagen, dass du mit Dirk Ehns aus meiner Sicht wirklich zwei der ganz, ganz wenigen sind, die das in die deutsche Debatte bringen. Insofern gibt es jetzt auch gar nicht so 1000 Bücher, die man dazu lesen kann. Und deins gehört jetzt auf jeden Fall mit zu der wichtigen Bibliothek an MMT Literatur. Insofern, genau, wer das nochmal in Ruhe nachlesen will, ihr habt auch Beiträge auf Makronom und so weiter. Auch bei Jacobin gibt es natürlich auch schon Beiträge dazu von dir. Also ich glaube, man sollte sich das nochmal in Ruhe durchlesen, weil ich finde es tatsächlich auch kompliziert, das eine technisch die Finanzwelt zu verstehen und dann gleichzeitig noch den Arbeitsmarkt zu verstehen. Das ist nicht ganz ohne.
Ja, das ist der Vorteil, wenn man es einmal verstanden hat, dann ist ein ganz cooler MMT-Satz. MMT makes money the least important thing. Also dann hat man sozusagen das Rätsel Lösung hat man und kann sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren.
Das finde ich ein sehr guter Schluss.
Eigentlich nicht schlecht,
Es gibt Wichtiges. Es gibt Menschen, es gibt Dinge, es gibt unsere Planeten und das Geld, um sich die Psychose nach Geld, nach diesen Zahlen, noch ein Highscore.
Gut, dass wir hinter uns diese Scheine haben, um überhaupt nicht den Eindruck zu erwecken, dass es um Geld ginge.
Siehst du, vergiss es, befrei dich. Befrei uns alle gemeinsam. Das ist unser Projekt. Das war es. Nächste Woche sind wir wieder da. Schreibt uns mal, kommt mal vorbei, habsen.fm. Wir sind auf den gängigen Social Media. Und Maurice Höfgen. Dankeschön. Ines, mein Name ist Steve Hudson und bis bald.
Vielen Dank euch. Bis bald. Ciao.